Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immo Insights vom Schäfer. Heute mit einer sehr spannenden Folge und zwar ist für jeden was dabei. Wir haben die 10 häufigsten Fragen, die mir so gestellt wurden und werden, zusammengefasst und wir haben hier im Hintergrund, also hinter der Kamera für alle, die zusehen, anstatt nur zuhören. Genau, hinter der Kamera sitzt der Fragesteller, der wird mir jetzt die 10 Fragen stellen und ihr dürft lauschen, ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Also bleibt dran, wenn euch das Thema Immobilien interessiert. Los geht's.
Wann ist der beste Zeitpunkt, eine Immobilie zu verkaufen?
Tja, sehr, sehr gute Frage. Die wird tatsächlich sehr häufig gestellt. Immer dann, vor allem, wenn Kunden uns anrufen und sagen, ja, ich will verkaufen. Und ich sag mal so, also es gibt per se erstmal nicht den einen besten Zeitpunkt, weil es hängt natürlich von enorm vielen Faktoren ab. Also wie ist der aktuelle Immobilienmarkt? Wie ist die Stimmung im Allgemeinen in der Gesellschaft? Das hat natürlich alles einen Einfluss. Wie ist die aktuelle Zinslage etc.? So, das ist erstmal per se. Und das kann man ja nicht bestimmen vorher, sondern das kann man nur erahnen. Und selbst wenn jetzt gerade eine schlechte Phase ist, muss das nicht bedeuten, dass es jetzt Sinn macht, noch zu warten, weil man weiß ja nicht, wird es besser oder wird es sogar noch schlechter. Also der beste Zeitpunkt ist immer jetzt, weil in dem Moment, wo man ja darüber nachdenkt zu verkaufen, hat man ja in der Regel einen Grund dafür zu verkaufen. Und dann bringt es auch nichts, irgendwie noch ewig zu warten und irgendein Risiko einzugehen und letztendlich vielleicht das Ganze sogar zu verschlimmern. Wenn man jetzt mal die Jahreszeiten betrachtet, ist natürlich je nach Haus auch wieder eventuell sinnvoller, im Frühling zu verkaufen, also Frühling, Sommer. Es kann aber auch sinnvoll sein, im Winter zu verkaufen, gerade wenn man in einer Region ist, in der viel Schnee liegt, in der, wenn Schnee liegt, das alles sehr schön ist und das Haus auch entsprechend zu diesem Winter-Wonderland passt, dann kann es sogar Sinn machen, das eben in der Zeit zu verkaufen. Zum Beispiel, weil das Haus in einem Skigebiet steht oder in der Nähe eines Skigebiets, dann ist ja viel mehr Traffic. Ja. Also von daher, auch dort kommt es nochmal ganz genau auf die Immobilie an. Was man natürlich sagen kann, ist so die schlechteste Zeit im Allgemeinen ist immer so der Hochsommer. Also so 3-4 Wochen, die relativ große Flaute mit sich bringen. Aber auch nur dann zum Beispiel, wenn das Wetter sehr gut ist. Sprich, wenn die Leute viel draußen sind und keine Lust und Zeit oder es zu heiß ist, um Immobilien zu suchen, zu kaufen. Und natürlich jetzt, sag ich mal, wenn so Sommerferien und so Sachen sind, das schränkt natürlich auch nochmal deutlich im Prinzip die Nachfrage ein, weil viele eben einfach nicht da sind. Ja, also das ist im Prinzip so das, was man dazu sagen kann. Also im Grunde jetzt mal von der Jahreszeit aus gesehen ist so die beste Zeit, zumindest bei uns hier in der Region, tatsächlich so der Frühling, also in der Regel so nach Ostern, weil während Ostern sind auch wieder viele weg. Also nach Ostern und vor den Sommerferien ist so bisher immer die meiste Nachfrage. Aber im Grunde, so aus unserer Erfahrung kann man sagen, verkauft wird das ganze Jahr. Es macht jetzt auch keinen finanziellen großen Unterschied, wann das gemacht wird, sondern liegt letztendlich dann am Makler, an dem der es vermarktet, das entsprechend anzupassen an die Jahreszeit. Bedeutet, wenn man Winter startet, wird im Winter nicht verkauft, dass man dann im Frühling natürlich auch die Bilder nochmal tauscht gegen schöne Frühlingsbilder.
Muss ich beim Verkauf Steuern zahlen?
Jein, das kommt ganz drauf an, würde jetzt der Anwalt sagen. Also eins vorab, ich bin kein Steuerberater. Ich gebe im Prinzip das wieder, was auch öffentlich zugänglich ist. Macht auch keine Steuerberatung. Also da bitte im Zweifel nochmal zum Steuerberater gehen. Das ist mir ganz wichtig. Aber was ja allgemein bekannt ist und jeder schon mal gehört hat, ist ja die Spekulationsfrist. Vor allem jetzt gerade in aller Munde, weil die SPD diese am liebsten abschaffen würde. Was bedeutet die Spekulationsfrist? Also angenommen, du kaufst eine Immobilie als Investitionsobjekt. Also bedeutet, du kaufst jetzt ein Mehrfamilienhaus oder auch ein Einfamilienhaus, ist ganz egal. Und du vermietest diese Immobilie. Dann ist es quasi eine Gewinnerzielungsabsicht. Also du willst ja damit Geld verdienen. In dem Moment läuft die Uhr sozusagen ab Kaufdatum, also ab Unterschrift beim Notar, läuft die Uhr 10 Jahre. Innerhalb dieser 10 Jahre, wenn du jetzt die Immobilie verkaufen würdest, innerhalb dieser 10 Jahre, musst du auf den Gewinn, den du damit machst, Steuern zahlen. Bedeutet, du kaufst die Immobilie für 100.000 Euro, verkaufst sie nach 5 Jahren für 150, dann müsstest du grob gesagt die 50.000 Euro versteuern. Natürlich kannst du hier noch ein paar Dinge abziehen, berücksichtigen und so weiter und so fort, dass am Ende sozusagen der tatsächliche Gewinn rauskommt. Das könnten dann, keine Ahnung, 38.000 Euro sein und der wird dann letztendlich versteuert. Also immer nur der Gewinn wird versteuert. Ne? Nicht die komplette Summe, also nicht die 150.000, sondern immer nur der Gewinn, also die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufpreis sozusagen. Wenn du keinen Gewinn machst, fallen auch keine Steuern an. Das ist das, wenn es ein Anlageobjekt ist oder zum Beispiel auch ein Grundstück. Also wenn du ein Grundstück kaufst, hast du auch 10 Jahre Frist, weil letztendlich Grundstück ja immer eine Spekulation sozusagen dann darstellt. Selbst wenn du es bebauen wolltest und nicht mehr bebauen willst und machst jetzt damit Gewinn, musst du es trotzdem versteuern. Wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, um die selbst zu bewohnen, also ein klassisch Einfamilienhaus, dann zahlst du ab dem 2. Jahr keine Steuern mehr. Das bedeutet, du kaufst jetzt die Immobilie im zweiten Jahr, verkaufst du jetzt die Immobilie wieder, dann ist das Ganze auch mit Gewinn steuerfrei. Du musst halt dort selber drin gewohnt haben, darfst nicht vermietet haben oder sonstiges. Und Vorsicht, hier jetzt auf die Idee zu kommen, naja, dann kaufe ich halt Immobilien, melde mich da an, wohne da angeblich drin, fällt spätestens nach dem 2. oder 3. Mal auf und auch dann könnte Steuer oder Gewerblichkeit unterstellt werden. Also schwieriges Thema. Das nur, wie gesagt, für Eigennutzer interessant, die wirklich selber genutzt haben und jetzt doch wieder verkaufen müssen, wollen, wie auch immer. Das ist dann auch steuerfrei oder steuerbefreit, ne? Steuerbefreit besser gesagt. Und ansonsten gibt es eigentlich keine anderen Steuern mehr, nur beim Kauf natürlich, die Grunderwerbsteuer. Aber ansonsten, wie gesagt, bei Investitionsobjekten 10 Jahre sollte man im Auge behalten. Und wie gesagt, bei Privat ab dem 2. angebrochenen Jahr ist es steuerbefreit. Also auch da fällt dann keine Steuer an. Ansonsten, wie gesagt, nochmal der Tipp, im Zweifel bitte nochmal zum Steuerberater gehen.
Lohnt sich der Immobilienkauf trotz hoher Zinsen noch?
Ja, also erstmal muss man ja feststellen, dass die Zinsen historisch gesehen nicht hoch sind. Quasi im langfristigen Durchschnitt sind wir immer noch weit unter dem Durchschnitt tatsächlich. Natürlich im Verhältnis zu den tollen Jahren mit der Nullzinsphase sind wir jetzt höher oder deutlich höher, 3-fache, 4-fache. Und jetzt kommt es halt darauf an, auf die langfristige Betrachtung. Und da gibt es auch wieder Unterschiede zwischen Anlageimmobilie und privat genutzter Immobilie. Fangen wir mit der Anlageimmobilie an. Bei der Anlageimmobilie geht es ja darum, wie viel Cashflow erziehe ich mit der Immobilie. Bedeutet, die Zinsen können bei 6% sein. Wenn du am Ende trotzdem noch einen Cashflow hast, dann ist es ja in Ordnung, dann passt es ja. Das ist das eine Thema. Und jetzt sagst du, Cashflow ist mir nicht so wichtig, mir ist die Wertsteigerung wichtiger, dann musst du natürlich auf Immobilien achten, die auch tendenziell eine Wertsteigerung erfahren können. Also gute Lagen, wachsende Märkte und so weiter und so fort. Also das ist letztendlich auch ein Thema. Das heißt, dann geht es vielleicht eine 0-auf-0-Rechnung, aber dafür hast du die Wertsteigerung der Immobilie. Auch da sind die Zinsen letztendlich nur ein Kalkulationswerkzeug. Die sind zwar hoch, okay, aber das heißt ja nicht, dass man Immobilien nicht kaufen kann, sondern es muss dann einfach vom Gesamtpaket am Ende muss die Rechnung aufgehen. Also von daher, ja, es lohnt sich nach wie vor, eine Investmentimmobilie zu kaufen, definitiv, weil, wie gesagt, die Zinsen im relativ gesunden Maß noch sind. Natürlich 2%, 3% wären schöner, aber aktuell ist die Situation leider, wie sie ist. Privat im Prinzip genau das Gleiche. Also du kannst halt jetzt überlegen, weiterhin Miete zu zahlen, die ja tendenziell immer steigen wird und deutlich höher steigen wird als die Zinsentwicklung, definitiv. Und so hast du aber, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kreditvertrag abschließt, mit einer relativ langen Zinsbindung, 15 Jahren, 20 Jahren, 25 Jahren, whatever, kriegst du ja auch nochmal einen Nachlass. Und du hast aber definitiv eine Sicherheit, dass du die nächsten 20, 25 Jahre eine gleichbleibende Rate hast, was du bei der Miete nicht hast. Und du erschaffst dir zusätzlich ein Vermögen. Natürlich werden jetzt viele sagen, naja, nach 25 Jahren muss ja ein Haus auch mal wieder aufgefrischt werden, renoviert werden etc. Ja, und trotzdem baust du dir ein Vermögen auf. Das Vermögen lässt sich auch wiederum beleihen. Das bedeutet, ob du jetzt ein Leben lang Miete zahlst oder ob du ein Leben lang an deinem Haus bezahlst, macht ja erstmal keinen Unterschied, weil irgendwas musst du ja zahlen, entweder Miete oder dein eigenes Haus abbezahlen. Aber bei deinem Haus kannst du es viel besser kalkulieren, weil es halt einfach sicherer ist und gut absicherbar ist. Anders, wie gesagt, bei der Miete, die ja kontinuierlich steigen. Und wenn dein Vermieter regelmäßig die Miete erhöht, dann wird das auch definitiv so sein. Und das wird mit Sicherheit nicht günstiger, sondern im Zweifel immer teurer. Und von daher lohnt sich natürlich auch weiterhin ein Immobilienkauf. Am Ende kommt es nämlich auch dort drauf an, was ist deine monatliche Belastung, die du tragen kannst. Und wie viel Immobilie kannst du dir dafür jetzt leisten? Das ist am Ende einfach der Punkt. Also von daher, ja, man kann auch Immobilien kaufen.
Und wie finde ich den richtigen Immobilienpreis?
Tja, sehr wichtiges Thema. Also da hatte ich gerade vorhin noch ein Gespräch hier tatsächlich. Da ging es darum, dass viele Kunden sich ein Gutachten erstellen lassen oder eine Bewertung von einem Architekten, Energieberater, wie auch immer, ganz egal. Und mit diesem Wert dann ihr Immobilie verkaufen wollen. Das ist ein großer Fehler. Das kann sowohl in die eine Richtung, dass man viel zu günstig verkauft, ein Fehler sein, oder dass man zu hoch verkauft. Jetzt denkst du vielleicht, Was redet der da? Er hat ja eine Wertermittlung machen lassen. Ja, genau. Der Fachmann, der das gemacht hat, der hat das auch fachlich 100% richtig gemacht, bin ich mir sicher. Das Problem ist nur, er betrachtet ja nicht den Marktwert, sondern der Fachmann betrachtet ja den Wert der Immobilie, so wie die Bank das zum Beispiel auch sieht. Was aber ja entscheidend am Ende des Tages ist, wenn man eine Immobilie verkaufen möchte, ist ja, was sagt der Markt denn dazu? Da gibt es regelmäßig Abweichungen. Also das kann entweder teurer sein oder günstiger als das, was in diesem Gutachten, in der Bewertung steht. Und deswegen ist es wichtig, tatsächlich, wenn man den wahren Wert, also den richtigen Marktwert ermitteln möchte, also zumindest mal die Schätzung haben möchte, weil am Ende entscheidet der Markt darüber, was etwas wert ist. Aber wenn man einen genaueren Wert möchte, der auch auf dem Markt akzeptiert wird und mit dem man auch potenzielle Kunden erreichen kann, dann sollte man sich einen professionellen Makler suchen. Der macht in der Regel nämlich, also so machen wir es, wir machen natürlich die klassische Marktermittlung, also die Wertermittlung der Immobilie über Sachwert, Ertragswertverfahren und Vergleichswertverfahren. Aber gleichermaßen machen wir auch eine Analyse, also eine Marktanalyse der Immobilie und schauen uns an, im Verhältnis zu dem ermittelten Wert, was auf dem Markt denn realistisch ist. Ist das mehr oder ist das weniger? Zu welchen Preisen werden dort die Immobilien in vergleichbarer Ausstattung, Größe, Lage denn verkauft? Wie liegen denn da die Preise? Was ist denn die Konkurrenz, die quasi auf dem Markt noch verfügbar ist? Und da entscheidet dann letztendlich ein professioneller Makler, was hier der richtige Ansatz ist. Und dann in letzter Instanz entscheiden natürlich die Käufer. Also der Markt gibt ja dann Feedback in Form der Anfrage. Kommt viel Anfrage, wenig Anfrage? Haben wir 3 Käufer oder nur 1 Käufer? Und dementsprechend entscheidet sich natürlich auch nachher der tatsächliche Verkaufspreis. Und das ist auch dann der tatsächliche Wert der Immobilie. Denn eine Sache ist immer nur so viel wert, wie jemand bereit ist zu zahlen.
Wie viel Eigenkapital brauche ich für den Immobilienkauf?
Genau, also es gibt noch geringe Ausnahmen, dass Eigenkapital gar nicht gebraucht wird. Kommt aber immer seltener vor tatsächlich. Also die Banken verlangen das immer mehr, zumindest zum Beispiel 12%, also zwischen 10% und 12%, das sind gerade so die Nebenkosten, die anfallen. Also je nach Region sind ja ein bisschen tiefer, ein bisschen höher. Also im Saarland sind es 12%, Notar, Gerichtskosten und Maklergebühr und Grunderwerbsteuer. So, das sollte man auf jeden Fall schon mal mindestens haben. Also zumindest eben die Nebenkosten abdecken. Viele Banken, und das empfehle ich auch, liegen aber eher schon bei 20% bis 30%. Ja, das ist eine ordentliche Summe. Aber das wird euch die Finanzierung natürlich auch deutlich erleichtern, auch was die finanzielle Belastung angeht, weil man hebelt damit schon ordentlich die Belastung runter. Dementsprechend also 20% in Summe sollten schon drin sein. Also bedeutet, wenn ihr jetzt noch jung seid und noch darüber nachdenkt, mal später was zu kaufen, dann fängt jetzt schon mal an, euer Geld anzulegen, zu sparen, dass ihr da auch nachher einfach Puffer habt. Und das ist ganz egal, ob ihr jetzt eine Investitionsimmobilie oder eine Privatimmobilie kauft, schaut immer, dass ihr ein gewisses Eigenkapital mitbringt. Ob ihr es zum Beispiel bei einer Anlageimmobilie dann auch wirklich nutzt, das spielt erstmal keine Rolle. Das kann man dann immer noch bei dem entsprechenden Case entscheiden, ob das Sinn macht, jetzt das Eigenkapital einzusetzen oder nicht. Oder ob man tatsächlich dann das Eigenkapital behält und der Bank eben nur zur Sicherheit darstellt, dass was da ist und man es aber für zum Beispiel Renovierungen dann nutzt oder sonstiges. Also wie gesagt, Eigenkapital mindestens die Nebenkosten, aber idealerweise 20% bis 30%.
Was macht ein Makler eigentlich genau?
Da müsste man sehr, sehr, sehr lange einen Podcast drehen. Aber ich versuche es mal kurz zu fassen, weil das Thema hatten wir jetzt vor kurzem, das auch nochmal bei uns, wie wir das euch ein bisschen näher bringen wollen, was ein Makler eigentlich so alles macht. Tatsächlich fängt das ja ganz klassisch an bei der Wertermittlung. Also wir machen eine genaue Analyse, dann werden alle Unterlagen besorgt, die für die Immobilie relevant sind. Die Unterlagen werden auch geprüft. Und glaub mir, das ist manchmal gar nicht so einfach, von Behörden Unterlagen zu bekommen. Dann gibt es teilweise keine Unterlagen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel Baupläne neu erstellen. Dann gibt es Fehler in Unterlagen, die gelöst werden müssen oder Probleme, die gelöst werden müssen. Zum Beispiel falsche Grundbucheintragung, falsche Lageplaneintragung, Katastereintragung, überbaute Gebäude. Das sind alles Themen, die man dann eben auch lösen muss. Das machen wir vorher alles, damit eben der Prozess sauber läuft. Anschließend wird natürlich die Immobilie aufgenommen. Das heißt, wir bereiten das Ganze mit dem Verkäufer vor, sodass wir die Immobilie optimal präsentieren können. Wir haben Fotografen hin, machen Fotos, Video, Drohnenfotos, also volles Paket. Machen auch nochmal ein komplettes Aufmaß der Immobilie, sodass die Immobilie auch up-to-date ist sozusagen. Ja, und dann beginnt sozusagen die Arbeit im Büro. Bedeutet, oder geht dann im Büro weiter. Dort wird dann eine Analyse erstellt, für wen ist diese Immobilie interessant, also quasi eine Zielgruppenanalyse, aus der resultiert wird dann einen Text geschrieben. Jetzt werden viele denken, naja, ChatGPT macht das ja easy. So einfach ist es leider nicht, denn man muss dann natürlich auch gewisse Daten liefern. Aus dem Text und aus den Bildern, die entstanden sind, formt dann unser Büro, in dem Fall aktuell hauptsächlich Monique, die die tollen Exposés gestaltet. Wird dann ein tolles Exposé, also wirklich ein Druckexposé, eine Broschüre erstellt, so wirklich ein Magazin der Immobilie, was natürlich sehr aufwendig ist. Das wird bei uns alles in Handarbeit gemacht. Ja, dann beginnt die Online-Vermarktung, das wird natürlich alles vorbereitet. Anschließend dann die Kundenkontakte und natürlich dann die Besichtigungen und das ganze Verhandeln drumherum, das Organisieren der Finanzierung. Also wir unterstützen auch die Käufer dort beim Finanzierungsvorhaben. Und letztendlich, wenn dann alles steht, machen wir zusammen mit dem Notar, bereiten wir den Kaufvertrag vor, organisieren da alles, dass eben alles rechtssicher vonstatten geht, dass jeder sicher ist und jeder auch weiß, was er kauft und zu welchen Bedingungen. Und dann sind wir letztendlich beim Notar dabei, begleiten das Ganze nochmal. Und nach dem Notar bewachen wir die Kaufpreiszahlung. Wenn das Geld da ist, wird die Übergabe gemacht, die wir selbstverständlich auch begleiten, sodass am Ende allumfassend letztendlich wir das Ganze betreut haben und jeder weiß, dass alles ordentlich lief. Und wenn es nachher im Nachgang Fragen gibt, wir auch immer nochmal zurückgreifen können und letztendlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das war jetzt mal so ein grober Abriss. Das sind natürlich ganz viele kleine Bausteine, die damit einfließen, weil jeder Fall auch nochmal individuell ist. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Fall, da ist eine alte Grundschuld eingetragen, eine private Grundschuld. Also jemand, eine Privatperson hat der anderen Privatperson wahrscheinlich Geld geliehen und dafür eine Grundschuld eintragen lassen. Das Problem ist, die ist nie gelöscht worden und die Grundschuldinhaberin ist leider verstorben, ohne Erben. Das heißt, es war ein sehr komplizierter Fall mit Nachlassgericht und so weiter und so fort in Zusammenarbeit mit dem Notariat. War sehr komplex. Wir konnten es jetzt Gott sei Dank relativ zügig lösen, sodass das Problem aus der Welt geschaffen werden konnte. Aber das sind halt so Themen, mit denen wir uns letztendlich beschäftigen, wo wir auch wissen, was zu tun ist und wie wir da handhaben müssen. Ja, von daher nicht zu unterschätzen. Also nur Tür aufsperren ist es nicht.
Kann ich auch ohne Makler verkaufen?
Ja, theoretisch schon. Man kann sich auch ohne Anwalt rechtlich vertreten. Ja, das geht auch. Es gibt keine Pflicht sozusagen. Also erstmal kann man das selber machen, aber ich habe ja gerade vorhin schon so ein bisschen erzählt, was da alles auf einen zukommen kann und könnte und auch wird. Also man muss natürlich beachten, man muss viel Zeit mit planen, die ganzen Besichtigungen, man muss gut erreichbar sein, weil die Kunden rufen ja an und möchten ja einen Termin. Und wenn man nicht erreichbar ist, bei der aktuellen Konkurrenzlage, haben die Leute sich auch schnell für eine andere Immobilie entschieden. Also das sind alles so Themen, die man natürlich beachten muss. Man muss in der Lage sein, ein schönes Exposé zu machen. Die Online-Präsentation muss professionell sein und so weiter und so fort. Also es ist schon ein sehr allumfassendes Paket, das man da beachten muss. Dementsprechend machen wir zum Beispiel auch diese Infoveranstaltung, privater Immobilienverkauf, um einfach den Leuten auch zu zeigen, was alles zu beachten gibt, was man alles machen muss, damit eben der Verkauf auch ordentlich vonstatten geht. Aber ja, im Grunde genommen, es gibt kein Gesetz, das das verbietet. Ich würde es natürlich aus meiner Sicht nicht empfehlen, genauso wie ich mich rechtlich nicht selber vertreten würde oder auch mich nicht selber irgendwie medizinisch behandeln würde oder sonstiges, sondern ich suche mir persönlich auch für meine Bereiche Experten, sei es für Versicherung, sei es für Finanzen, sei es eben Handwerk etc., weil ich einfach der Meinung bin, das sind Experten am Werk, die haben das eine Ausbildung, die wissen, was zu tun ist. Und warum soll ich das machen in der Zeit? Kümmere ich mich ja lieber um meine Dinge oder genieße meine Freizeit, je nachdem.
Welche Unterlagen brauche ich für den Verkauf?
Also im Grunde am wichtigsten ist Grundbuch, Katasterkarte, Baupläne, also die Bauakte am besten tatsächlich. Nochmal, wenn man die nicht selber hat, nochmal auf dem Bauamt nachfragen, die Bauakte einsehen, ne? Weil es ist wichtig, ist alles genehmigt, ist alles da und so weiter. Das sind so die Basics-Unterlagen. Ansonsten ist noch wichtig, wenn man jetzt eine Eigentumswohnung hat, braucht man die Protokolle der letzten 3 Jahre, die Abrechnung der letzten 3 Jahre, eventuell die Beschlusssammlung der letzten Jahre halt, ne? Also in den letzten 10, 15 Jahre ist das dann teilweise rückwirkend. Teilungserklärung ist ganz wichtig, so auch die Teilungspläne zu dieser Teilungserklärung. Aber wie gesagt, das ist Eigentumswohnung. Und das sind erstmal so die Basic-Unterlagen, die man definitiv braucht. Und ansonsten, je nach Gebäude, gibt es nochmal Besonderheiten. Wenn jetzt zum Beispiel das Gebäude noch recht neu ist, brauchen wir eventuell Rechnungen, Belege von den Bauten, wenn da noch Garantien sind oder wenn was erneuert wurde, auch dort Rechnungen, die jünger als 5 Jahre sind, müssen ja mit übergeben werden. Man braucht einen Energieausweis, den hätte ich fast vergessen. Genau, Energieausweis ist sehr wichtig, ist rechtlich vorgeschrieben, den auch schon bei der Vermarktung zu veröffentlichen. Also auch das ist ein Thema. Und ansonsten, wenn man zum Beispiel Photovoltaikanlage etc. hat, dann sollte man auch hier die Verträge und so weiter direkt zur Verfügung haben.
Wie schnell verkauft sich eine Immobilie derzeit?
Ja, auch hier würde der Anwalt jetzt sagen, kommt drauf an. Also es kommt tatsächlich drauf an. Wenn das jetzt eine normale Immobilie ist, Einfamilienhaus, Standard, ganz klassisch, dann dauert das in der Regel unter 4 Wochen. Wenn das jetzt groß, zum Beispiel, jetzt, das erfahren wir hier gerade auf dem saarländischen Markt, große alte Häuser, schlechter energetischer Zustand, dauert schon etwas länger. Aber auch hier ist der Preis natürlich entscheidend. Da kann es aber schon mal 2, 3 oder auch 6 Monate dauern tatsächlich. Und alles, was spezielle Immobilien sind, also irgendwelche Gewerbeimmobilien, komplexe Themen, das kann man vorher gar nicht bestimmen, weil das ist ein sehr spezieller Markt. Das kann teilweise auch mal 1 oder 2 Jahre dauern, weil das einfach komplexer ist und schwieriger ist. Aber jetzt so das klassische Haus oder eine klassische Eigentumswohnung zum Eigennutz etc. normalerweise unter 4 Wochen, aber im Schnitt sagt man so zwischen 6 und 8 Wochen.
Und zu guter Letzt, was macht eine Immobilie besonders wertvoll?
Gepflegter Eindruck. Also das ist so mit das Allerwichtigste tatsächlich. Also neben der Lage natürlich ist so der erste Eindruck super entscheidend, denn Emotionen spielen beim Kauf immer eine Rolle, auch wenn eine Investitionsimmobilie gekauft wird. Und natürlich gibt es Investitionsimmobilien, die, also es gibt ja Investoren, die sagen, ich suche bewusst Schrottimmobilien in Anführungsstrichen, die ich sanieren muss. Okay, da ist es der erste Eindruck wahrscheinlich egal. Aber bei allen anderen, also auch klassische Investitionsimmobilien, der erste Eindruck ist entscheidend. Bedeutet, gepflegtes äußeres Erscheinungsbild der Immobilie, Garten sollte gepflegt sein, die Immobilie innen natürlich sollte gepflegt sein, angenehme Gerüche. Ja, also es gibt eigentlich nichts Schlimmeres wie voll verrauchte Immobilien zum Beispiel, weil das ist total störend für Kunden. Das zieht ein positives Gefühl direkt im Keller sozusagen. Genauso wie wenn es ungepflegt ist, nicht geputzt ist, unaufgeräumt ist. Das sind alles Themen, die letztendlich die Kaufentscheidung beeinflussen können oder zumindest die Preisfindung deutlich beeinflussen können. Denn eine Immobilie, die ungepflegt ist, erscheint ja als viel mehr Aufwand zu sanieren, zu renovieren, wie eine Immobilie, die total strahlt und schön aussieht und gepflegt ist. Natürlich muss auch zum Beispiel bei einer alten gepflegten Immobilie saniert und renoviert werden, aber das Gefühl ist ein positiveres. Und das Gefühl ist letztendlich extrem entscheidend beim Kauf. So der erste Eintritt in die Immobilie ist super entscheidend und deswegen achtet bitte darauf, dass die Immobilie einen gepflegten ersten Eindruck macht. Wir helfen euch dabei. Victor gibt mir das Zeichen, dass jetzt alle Fragen beantwortet wurden. Aber, wenn ihr jetzt noch Fragen habt und sagt, Mensch, jetzt hat er 10 Fragen hier beantwortet, aber die 11., die ich noch gehabt hätte, die wurde jetzt nicht beantwortet, dann schreibt mir gerne, egal wie, Instagram, E-Mail, Anrufen, WhatsApp, ihr werdet mit Sicherheit einen Weg finden. Schreibt mir einfach eure Frage, was euch noch interessieren würde und wir werden mit Sicherheit darauf eingehen, also mit hoher Wahrscheinlichkeit. Genau, in diesem Sinne gehe ich davon aus, dass die Folge euch gut gefallen hat und ihr sie unbedingt teilen müsst mit jedem, der sich für Immobilien interessiert. Oder einfach jedem teilen, weil es ist für jeden was dabei. Also teilt bitte die Folge, hinterlasst auch gerne einen Kommentar oder liked das Ganze. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, euer Michael von Immo Insights vom Schäfer.